Ich möchte mit uns heute weiterfahren im Römerbrief, im Brief an die Römer. Auch da ist ja das Evangelium in ganzem Maße drin. Das kann man sehr gut an Weihnachten hernehmen. Und ich habe den Matthias gebeten, uns die Textlesung zu halten in Römerbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 16, wenn du uns das lesen kannst.
Zweites Kapitel im Römerbrief, ab Vers 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium.
Keine Entschuldigung heißt heute das Thema dieser Predigt. Keine Entschuldigung. Das mag nicht so erfreulich klingen, wenn man zunächst solch eine Überschrift hat und solch einen Predigttext. Aber wir sehen sehr, sehr schöne Dinge auch in diesem Text. Gestern Abend, da haben wir uns ja wieder neu vor Augen gehalten, dass Gott Mensch geworden ist. Die zweite Person des lebendigen Gottes ist in diese Welt eingetreten. Er, der Herr, der kam vom Himmel in sein Eigentum. Das ist ja seine Schöpfung. Er ist in sein Eigentum eingetreten, hineingekommen, in seine eigene Schöpfung. Gott, der Herr, der uns auch im Alten Testament begegnet, Jahwe, der hat sich in Jesus Christus geoffenbart, in der Geburt Jesu Christi. Und seit der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist, da haben wir wirklich einen Sinn für unser Leben. Ich wüsste nicht, was ich heute tun würde, wenn ich den Herrn Jesus nicht kennen würde. Ich würde wahrscheinlich irgendwas machen, was mir beliebt, oder nur noch Freizeit nachgehen oder irgendetwas anderes. Vielleicht haben das auch heute viele Glaubensgeschwister im Kopf, aber ich denke, das ist nicht in Einklang mit dem Evangelium. Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann können wir einfach auch nicht mehr tun, was wir wollen. Seit Jesus in diese Welt gekommen ist, haben wir einen Sinn für unser Leben. Seit Jesus in diese Welt gekommen ist, da haben wir wirklich eine lebendige und wunderbare Hoffnung, eine reale Hoffnung, das ist keine vage Hoffnung. Und welch eine gute Nachricht haben wir gestern Abend gehört. Und welch eine gute Nachricht wurde uns auch im Römerbrief geoffenbart. Die ganze Welt soll es hören. Und die Hirten, die haben damit angefangen, als sie den Stall in Bethlehem verlassen haben. Sie haben damit angefangen, diese gute Botschaft zu verkündigen. Von dem, was ihnen durch den Engel gesagt wurde und von dem, was sie dann in Bethlehem direkt gesehen haben. Als sie das Zeichen gesehen haben, das Kind in der Krippe liegend. Das ist gewaltig, dass sich die Botschaft, die gute Nachricht, ja das Evangelium vom Reiche Gottes, damals sogar im ganzen Römischen Reich verbreitet hat. Bis hin, als dann der Apostel Paulus auch unterwegs war, wo der Herr Jesus schon im Himmel war. Bis hin, nachdem der Herr Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden und in den Himmel gefahren war. Da war die gute Nachricht von Jesus Christus verbreitet worden, das Evangelium sogar bis nach Rom vorgedrungen. Wie es auch Paulus hier sagt in Kapitel 2, da Gott das Verborgene im Menschen richten wird, laut meinem Evangelium, sagt Paulus, das ist natürlich das Evangelium Jesu Christi, aber ist das Evangelium, mit dem er sich eins gemacht hat, das Evangelium, das er verkündigt hat, das Evangelium Jesu Christi. Und dem Apostel Paulus, dem lagen auch die Kinder Gottes sehr im Herzen, die in Rom waren. Wir wissen nicht genau, wer da alles zum Glauben gekommen ist. Auch jüdische Menschen haben sich ja überall aufgehalten. Wahrscheinlich waren auch dort jüdische Menschen, auch in Rom, in der Diaspora. Und auch die sind dort zum Glauben gekommen, sonst würde er nicht ab Vers 17 auch auf die Juden zu sprechen kommen. Es waren Griechen, wir nehmen mal an, zunächst Griechen oder allgemein Heiden, die zum Glauben gekommen waren, aber wohl auch Juden, die zum Glauben gekommen waren und sich in Rom aufgehalten hatten. Die zum lebendigen Glauben an den auferstandenen Herrn gekommen waren. Dem Apostel Paulus lagen diese Kinder Gottes sehr am Herzen und er schreibt aller Wahrscheinlichkeit von Korinth aus diesen Brief an die Gemeinde oder an die Gläubigen zu Rom. Wir wissen nicht, ob es eine Gemeinde war. Die gute Botschaft Gottes, die gute Nachricht, das Evangelium, das ist seine zentrale Botschaft, auch hier im Römerbrief unter vielen wichtigen Abhandlungen. Und wir hatten zuletzt in Kapitel 1, vordringlich Vers 16 und 17 miteinander betrachtet, wo Paulus bezeugt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und er sagt zuerst vor den Juden, zuerst sind die Juden zum Glauben gekommen und denen ist auch Paulus vordringlich nachgegangen, dann aber auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Also es multipliziert sich. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Steht in Habakuk 2, Vers 4. Also das Evangelium, das ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Das heißt, das, was wir auch hier in der Bibel haben, was hier geschrieben steht, das ist das Evangelium in vollem Umfang drin. Eigentlich ist die ganze Heilige Schrift schlechthin das Evangelium. Die gute Nachricht, das sind nicht nur Buchstaben, was wir hier haben. Das sind nicht nur Buchstaben, mit denen wir uns hier beschäftigen. Das ist auch nicht nur eine Theorie. Manche machen eine Theorie draus, ja, das ist schade. Aber hier ist Gott am Wirken, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Hier ist Gottes Kraft am Wirken. Das ganze Wort Gottes ist durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist inspiriert. Und es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht, der hier in uns arbeitet. Mit dem Wort Gottes. Der Herr Jesus, der sagte eines Tages zu den Juden, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Da ist Leben drin, was ich zu euch sage, sagt der Herr Jesus. Das sind nicht nur Buchstaben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Also Gottes Wort ist keine trockene Materie, sondern es ist voller Leben. Auch Apostel Paulus, der sagt zu den Korinthern in 1. Korinther 1, Vers 24, jenen, den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir was? Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das war das, was der Apostel Paulus verkündigt hat. Denen predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist also der lebendige Gott, der durch sein Wort wirkt. Und es ist eine Kraftquelle, der wir uns anschließen dürfen. Nicht zuerst zu unserem Nutzen, sondern zu Gottes Verherrlichung. Aber Gott möchte uns ausrüsten mit der nötigen Kraft, die wir brauchen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir Gottes Wort aufnehmen, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir in Verbindung stehen mit Gottes Wort, dass wir uns das Wort Gottes verinnerlichen. Denn das Evangelium, das Wort Gottes, ist unsere einzige Überlebenschance. Wir sind momentan im Fremdgebiet. Hier auf der Erde, da regiert der Böse, der Teufel, der Fürst dieser Welt, Satan. Und darum war auch letzten Sonntag das Predigtthema das Evangelium unsere einzige Überlebenschance. Wir können in diesem Fremdgebiet nur überleben, wenn wir uns ganz nah an dieses Wort halten, wenn wir uns ganz nah an unseren Herrn halten. Und dieses Wort, ich denke, das durfte jeder von uns schon erleben, das wirkt wirklich lebensverändernd. Das Wort Gottes wirkt lebensverändernd. Es verändert unseren Charakter. Es verändert unser Denken, es verändert unser Handeln. Und wie gesagt, es ist Gottes Geist, der durch sein Wort in uns wirkt. Das Evangelium ist die Kraft ewigen Lebens, hat mal jemand gesagt. Und es ist tatsächlich so. Das Evangelium ist die Kraft ewigen Lebens. Das Evangelium ist die Kraft des göttlichen Willens. Das Evangelium ist die Kraft unendlicher Liebe. Kostbar. Und heute gehen wir nun einen Schritt weiter hier in Kapitel 2. Da schreibt der Apostel Paulus: Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du seist, der du richtest. Denn indem du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du verübst ja dasselbe, was du richtest. Also in diesem Vers nimmt der Apostel Paulus zunächst Bezug darauf, wie sich der Mensch im Allgemeinen darstellt. Und andererseits, wie der Mensch tatsächlich vor Gott aussieht. Der Mensch meint, er kann andere richten und weiß dabei nicht, dass Gott zusieht und dass er sich selbst damit letztendlich verdammt. Mit seiner eigenen Rechtfertigkeit. Die ersten Worte, welche der Apostel Paulus hier angeführt hat, lauten: Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Es gibt also keine Entschuldigung. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist. Und darauf möchte ich eingehen, keine Entschuldigung. Wenn wir uns noch ein wenig an die letzte Predigt aus Kapitel 1 erinnern, dann wissen wir, dass der Apostel Paulus dort auch bereits sagte, dass sich Gottes Zorn vom Himmel her offenbart. Dass sich Gottes Zorn vom Himmel her offenbart. Und genau, Gottes Zorn spricht er auch hier in Kapitel 2 nochmals an. Aber er sagt, es offenbart sich Gottes Zorn. Warum? Weil so viel Gottlosigkeit in dieser Welt vorhanden ist. Weil so viel Gottlosigkeit vorhanden ist und die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufgehalten wird. Deshalb offenbart sich Gottes Zorn heute schon vom Himmel her. Und Gott kann schließlich durch Erschaffung der Welt von den Menschen wahrgenommen werden. Nicht so, dass der Mensch Gott nicht wahrnehmen könnte. Wir haben uns das letzte Mal auch vor Augen gehalten, der Mensch kann Gott wahrnehmen. Allein schon an seinen Werken, sagt die Bibel. Durch Nachdenken kann Gott wahrgenommen werden. Und hier sagt Paulus bereits in Kapitel 1, Vers 20b, dass der Mensch schon deshalb keine Entschuldigung hat. In Vers 20, Kapitel 1 sagt er, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also auch hier schon keine Entschuldigung. Und in Kapitel 2 kommt er nochmals darauf zu sprechen. Also Gott, der Schöpfer, kann von jedem Menschen wahrgenommen werden. Und letztendlich kann sich kein Mensch herausreden und sagen, ich konnte es ja nicht wissen, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt, ob es einen Schöpfer gibt oder ob es keinen Schöpfer gibt. Doch, sagt die Bibel, Gott hat es uns zu erkennen gegeben. Keiner kann sich rausreden, keiner kann sich durchmogeln. Infolge der Aussagen von Gottes Wort kann Gott wirklich wahrgenommen werden an seinen Werken. Jeder Mensch kann wissen, dass es einen Schöpfer gibt, dass es einen Schöpfer geben muss. Man braucht sich überhaupt nicht dagegen stellen. Aber Paulus sagt in Kapitel 1 weiter, obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen. Also sie konnten ihn erkennen und haben ihn nicht gepriesen. Das heißt, sie haben sich ihm schließlich nicht unterworfen. Sondern sie haben sich lieber anderen Dingen hingegeben. Jetzt haben sie sich einen eigenen Gott gemacht oder eine eigene Vorstellung. Und an anderen haben sie die Schöpfung mehr lieb gewonnen als den Schöpfer selbst. Das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man darüber nachdenkt. Da ist ein Schöpfer und der Mensch, der liebt das Geschöpf mehr als den Schöpfer selbst. An was klammert sich der Mensch nicht alles in dieser Welt? Vielleicht sind wir auch noch teilweise davon betroffen. Wo man sich vielleicht mehr an Menschen klammert als an Gott. Oder auch heute, wenn man so im Kreis der Familien ist, bei manchen, dass Familie wichtiger ist als Gott. Dass Familie auch ein Ersatzgott ist für manche, ist manchmal ganz offensichtlich. Andere klammern sich an Tiere. Mit Tieren wird oft mehr geredet als mit Gott. Andere klammern sich an Holz und Stein. Es müssen gar keine offenkundigen Figuren sein. Wir denken nur an die Esoterik, was da nicht alles an materiellen Dingen oder wo da ein Geist oder ein Wesen dahinter gesucht wird. Andere klammern sich auch an den Wohlstand, an materielle Güter, an Besitz. Und andere wiederum, die üben irgendwelche Gottesdienste aus mit Liturgie, Spiritismus und suchen ihren Weg in Ritualen. Nicht selten hört man auch heute, dass Menschen Bäume umfassen und solche Dinge, dass von ihnen dann Kraft empfangen werden soll, dass man von Bäumen Kraft entgegennehmen soll. Auch da wird ein Wesen dahinter gesucht, ein Geist, von dem man etwas empfangen kann. Aber auch ein Baum ist nur ein Geschöpf, oder nicht kein Geschöpf, aber gehört zu Gottes Schöpfung, das Gott geschaffen hat. Und ich dachte, ist es nicht auch gerade an Weihnachten so? Man macht vielleicht oftmals mehr Trubel um die Feiertage, als dass man sich um denjenigen dreht, um den es wirklich an Weihnachten geht. Man macht so viel Trubel drumherum, dass gar nicht mehr zum eigentlichen Sinn durchgedrungen wird. Da sind viele Geschenke, gutes Essen, Verwandte, Bekannte, Spaß und Vergnügen. Alles das muss herhalten und es steht oftmals mehr im Vordergrund, weil man eigentlich mit demjenigen, der von außen her in diese Welt hereingekommen ist, gar nichts mehr anfangen kann. Es wird auch nicht mehr richtig verkündigt, was es eigentlich mit Jesus Christus auf uns hat. Die Menschen wissen gar nicht mehr viel, was sie mit Jesus Christus anfangen sollen. Das ist schlimm. Und weil sie den Schöpfer des Himmels und der Erde nicht die Ehre gegeben haben, so sagt uns der Apostel Paulus, in Kapitel 1, Vers 24, darum hat sie auch Gott dahingegeben, in die Gelüste ihrer Herzen zur Unreinigkeit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Vers 26, darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Sogar so weit, dass ihre Frauen den natürlichen Gebrauch vertauscht haben mit dem widernatürlichen und so weiter. Und wie sehr wird es in unserer heutigen Gesellschaft offenbar? Es stimmt das Wort, das manchmal gesagt wird, umso gottloser, umso verkehrter. Umso gottloser, umso verkehrter. Das ist tatsächlich eine Feststellung, die man beobachten kann. Umso gottloser, umso verkehrter. Und Paulus zählt ja hier bereits in Kapitel 1 diesen ganzen Sündenkatalog auf. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat auch Gott sie dahingegeben, in unwürdigem Sinn zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Zank, Trug, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, unbeständig, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Wie wohl sie das Urteil Gottes kennen, dass die, welche solches Verüben des Todes würdig sind, es nicht nur selbst tun, sondern auch Gefallen haben an denen, die es verüben. Gott hat dem Menschen ein Gewissen gegeben. Und wenn der Mensch verkehrte Dinge tut, wenn er offenkundig in Sünde lebt, dann klopft das Gewissen eigentlich. Macht es nicht, tut es nicht. Aber der Mensch, der hört nicht mehr auf sein Gewissen. Es ist oftmals auch sehr, sehr abgestumpft und man treibt sich und lässt sich immer mehr in die Sünde hineinschieben. Und man gerät immer in tiefere Sündengefilde hinein. Und natürlich, wenn man selber in der Sünde drinsteckt, und man sieht dann andere, dass die vielleicht auch Gefallen haben an den Dingen, wo man selber drin steckt, dann freut man sich ja, dass man nicht allein auf dem Weg ist. Ah, da sind ja andere auch noch mit dabei. Die gehen ja den gleichen Weg, bin ich ja nicht allein, kann ich ja so weitermachen. Die es nicht nur selbst tun, sondern auch Gefallen haben an denen, die es verüben. Paulus sagt, diese Leute sind des Todes würdig. Das heißt nicht, dass sie jetzt sofort gerichtet werden, aber sie werden eines Tages im Tod landen. Sie werden im Totenreich landen und nicht im Himmel. Es reicht also den Menschen nicht nur, dass die Sünde vorhanden ist, sondern sie haben noch Gefallen, Sünde zu tun und Gefallen an denen, die es ausüben. Es kann also manches Mal auch in unserer Welt und Gesellschaft gar nicht schlimm genug zugehen. Wir haben nur manchmal so Gesprächsrunden beobachtet. Das mag in Geschäften oder in Gaststätten sein oder egal, wo manche Gleichgesinnte beieinander sind. Da gibt einer einen unmoralischen Witz von sich. Und die ganze Runde lacht und erfreut sich dran. Und nachher meint noch einer noch, das noch mehr untermauern zu müssen. Und der andere bringt nochmal einen Kommentar dazu, dass es immer noch tiefere Wirkung hat und noch mehr Steigerung hervorbringt. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, woran man sich an der Sünde ergötzt und alles noch tiefer hineinzieht. Es gäbe sicherlich noch genügend Beispiele aufzuzählen an den Dingen, was Paulus auch hier erwähnt hat, mit Lug und Betrug, Ausbeutung und Ausnutzung, was es heute alles gibt, Stolz und Aufgeblasenheit, Frechheit und Witzelei, auch sexuelle Unmoral mit grenzenloser Ausschweifung, Alkohol und Drogen, Trunkenheit und Schlimmereien, was gibt es da nicht alles? Manches Mal sind viele dieser Dinge sehr offenkundig. Ein anderes Mal, da laufen diese Dinge einfach nur so scheinbar im Alltag nebenher. Aber gerade in Tagen wie Fasching oder solchen Zeiten, da ist es auch ganz, ganz offenkundig. Da wird es ganz öffentlich publik gemacht. Und alle haben Freude daran, die solches tun und ausüben. Egal, ob es Alkohol ist oder ob es Unmoral ist, hat man noch Freude. Doch wir stellen uns hierbei kurz die Frage, was ist bei aller offenkundiger Sünde und Unmoral auffällig? Was ist dabei auffällig? Bei aller offenkundiger Sünde und Unmoral ist auffällig, dass der Mensch meint, er hätte alle Freiheiten. Der Mensch meint, er hätte alle Freiheiten. Man tut tatsächlich so, als es Gott nicht gäbe. Obwohl das Gewissen ständig anklopft. Aber man meint, man hätte die Freiheit. Man tut so, als hätte man tatsächlich Narrenfreiheit. Und in Kapitel 1, Vers 22, da sagt Paulus bereits, da sie sich für weise hielten, und so getan haben, als ob es Gott nicht gäbe, Römer 1, Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie sind zu Narren geworden. ein närrisches Verhalten. Das passt ja auch zur Narrenzeit, an Fasching besonders. Und jetzt kommt Paulus wieder darauf zu sprechen, dass der Mensch keine Entschuldigung hat. Er hat keine Entschuldigung für sein Verhalten. Wenn man den ganzen Sündenkatalog erkennt, in dem der Mensch heutzutage drinsteckt, dann könnte man nicht denken, dass sich noch jemand vor Gott überhaupt gut darstellen kann. Doch ihr wisst, wie die Menschen auch heute sich teilweise gut darstellen wollen. Wie sie meinen, ja, ist ja gar nichts dabei, ist doch gar nicht schlimm, was wir machen. Wie sich die Menschen nur aufblasen und meinen, ja, sie seien ja im Recht. Heutzutage, da ist es so offenkundig in unserer Gesellschaft, dass so viele auf der eine auf den anderen herabschaut, der eine auf den anderen schaut und sagt, ja, ich bin ja doch noch ein bisschen besser wie der andere. Schau doch mal den an, der macht es ja noch schlimmer wie ich. Oder der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Erfolg wie der andere, bringt es zu mehr. Und er sagt dann, ja, erreiche du zuerst einmal das, was ich erreicht habe. Man schaut so auf den anderen herab. Vielleicht bei beruflichem Erfolg, Eigentum, Kapital, Familie oder ein tolles Auto. Da können so viele Dinge eine Rolle spielen, wo man meint, mehr zu sein als der andere. Doch es ist die Frage, ob überhaupt ein Mensch auf den anderen herabschauen darf und meinen darf, dass er mehr wäre als der andere. Oder wenn einer ein dickeres Auto hat als der andere, hat er mehr Recht auf der Straße als derjenige, der ein kleines Auto fährt? Manchmal könnte man es meinen. Paulus sagt, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du seist, der du richtest. Denn indem du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du verübst ja dasselbe, was du richtest. Ist derjenige etwa vor Gott besser, der meint es viel zu viel gebracht zu haben, als derjenige, der es vielleicht zu wenig gebracht hat? Oder der vielleicht weniger leisten kann wie der andere? Es kann auch sein, da sitzt jemand im Gefängnis, weil er wegen Diebstahl verurteilt wurde. Und da frage ich euch, ist der andere besser, der in Freiheit ist, der es zu viel gebracht hat und meint, gut dazustehen und sich seinen Besitz über irgendwelchen Raubbau angehäuft hat? Ist derjenige tatsächlich besser vor Gott? Wir schauen uns mal die Sichtweise vor Gott an. Ist der besser, der im Gefängnis, ist der schlechter, der im Gefängnis sitzt, oder ist der besser, der draußen ist und irgendwelchen Raubbau an anderen betrieben hat, sich unrechtmäßige Güter angehäuft hat? Und wenn dieser dann sagt, gut, dass ich nicht so bin wie der, der im Gefängnis sitzt, der über den anderen noch richtet, und selbst hat man sich auf unlautere Art und Weise bereichert. Man könnte viele Beispiele bringen, wo ein Mensch meint, den anderen richten zu können. Und ich denke, das beste Beispiel bringt uns der Herr Jesus in der Bergpredigt, oder die besten Beispiele. Weil der Herr Jesus immer auf das Herz abzielt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Sagt der Herr Jesus, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Da muss man sich immer die Frage stellen, wer steht vor Gott besser da? Der tatsächlich die Tat ausübt, die man dann nach außen hin sieht, oder derjenige, der die Dinge in seinem Herzen bewegt? Natürlich ist es besser, man bringt manche Dinge nicht zur Ausübung. Der Herr bewahre uns, dass wir irgendjemanden töten oder dass wir einen Diebstahl verüben oder sonst etwas. Aber letztendlich sind vor Gott beide schuldig. Diejenigen, die es auf ihrem Herzen denken, genauso wie diejenigen, die es ausgeübt haben. Vor Gott sind beide schuldig. Auch derjenige, der nur die verkehrten Dinge gedacht hat, der ist genauso schuldig und muss vor Gott um Vergebung bitten, wie der, wo es zur Ausübung gebracht hat. Nur der, wo es ausgeübt hat, der kann es manchmal nicht mehr rückgängig machen. Gottes Gerechtigkeit sieht also in manchen Punkten anders aus, als wie es der äußerliche Eindruck unter den Menschen macht. Oder was sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, Vers 27? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib anzieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Also ein Mensch, der kann zwar den anderen richten wollen, was der jetzt alles begangen hat und was man öffentlich sieht. Doch wenn er diese Dinge in seinem Herzen bewegt, dann ist er letztendlich genauso schuldig vor Gott. Es gibt keine Entschuldigung. Alle sind schuldig. Es gibt keine Entschuldigung. Und da gibt es noch Leute, die sagen, ja, ich bemühe mich ja. Ich möchte schon irgendwo Gott gefallen und ich versuche, die 10 Gebote zu halten. Doch selbst wenn das jemand versucht, dann muss auch Paulus sagen, auch da bist du nicht zu entschuldigen. Denn Jakobus sagt in seinem Brief, wer das ganze Gesetz hält, aber nur in einem Gebot fehlt, der ist in allem schuldig geworden. Auch der ist schuldig geworden. Es gibt keine Entschuldigung. Sehen wir insbesondere im Judentum, die sich so auf das Gesetz verlassen haben. Wir möchten das nächsten Sonntag noch ein bisschen genauer anschauen. Auch da sagt Paulus, darum bist du nicht zu entschuldigen. Du bist nicht zur Entschuldigung, nicht zu entschuldigen, oh Mensch, wer du seist. Und vor allen Dingen, der du richtest. Indem du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du verübst ja dasselbe, was du richtest. Es gibt also viele Menschen, die denken, sie könnten über andere richten. Und sie könnten ja andere an den Pranger stellen. Was tut der und was tut jener? Weil sie vielleicht an der Stelle vielleicht besser handeln, aber gar nicht sehen, dass sie an einer anderen Stelle total verfehlen. Vielleicht führen manche Menschen nach außen hin ein einigermaßen ordentliches Leben. Und man meint, ja, auf mich kann man erst schauen. Und doch ist im Hintergrund manches so daneben und so falsch vor Gott. Und doch ein richtendes Herz im Hintergrund, dass man denkt, ja, ich mache es ja und die anderen, wie stehen die da? Wie schnell wird man stolz? Und wie schnell richtet man die anderen? Gottes Wort sagt uns, dass sich derjenige sogar selbst verurteilt. Er verdammt sich selber mit dem, dass er die anderen richtet. Weil er selbst nicht fehlerlos ist und dessen Sünde und Verkehrtheit offenkundig anprangert. Ich möchte da nicht nur auf die Leute schauen, die draußen in der Welt sind. Ich meine, das sind weitgehend hier die Ungläubigen, die Paulus anspricht, worüber es keine Entschuldigung gibt. Wir möchten auch uns als Gläubige, als Kinder Gottes zuerst sehen. Wenn wir diesen Sündenkatalog betrachten, den wir vorhin angeschaut haben, ich denke, da sind wir auch nicht ganz davon außen vorgenommen. Was ist da nicht alles auch bei uns noch zu finden? Viele Dinge, die vielleicht manchmal auftauchen und die wir schnell wieder unter das Kreuz bringen müssen. Keiner von uns ist fehlerlos. Aber wie schnell ist es auch oft unter den Gläubigen, dass man einen Richtgeist hegt und pflegt? Vielleicht sogar gegen Glaubensgeschwister, dass man sieht, ah, der hat der wieder das und jenes gemacht, dass man einen Richtgeist darüber hegt oder auch allgemein über die Ungläubigen, ja, das sind ja die Leute, die solches tun, aber wir sind ja die Guten. Aber liebe Geschwister, da müssen wir sehr aufpassen, Vorsicht. Wir sind nicht berufen, um zu richten, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht berufen, um zu richten. Wir dürfen eines Tages richten, das sagte Herr Jesus, wenn er wiederkommen wird und seine Gemeinde mit ihm auf diese Erde zurückkommen wird, dann dürfen wir Ja, ist sogar unser Auftrag, mit ihm zu richten. Aber heute sind wir zu was berufen? Wir sind zwar dazu berufen, die Werke der Finsternis aufzudecken, ja, aber es soll nicht alles schön heißen. So wie es auch Paulus hier aufdeckt, die Werke der Finsternis. Aber wir sind nicht berufen, um zu richten. Wir sind vielmehr dazu berufen, Barmherzigkeit auszuüben. Wir sind dazu berufen, zu lieben. Und wir sind berufen, zum Segnen. Und umso mehr wir Gottes Wort kennen, ich denke, umso mehr entdecken wir auch unsere eigenen Fehler. Wir brauchen nur niemandem was vorspielen oder vormachen, dass wir so gut wären. Wir sind auch nicht besser, weil wir uns heute hier im Gottesdienst treffen. Das ist sehr schön, ist auch sehr gut. Aber wenn wir das nicht von Herzen für Gott tun, hier zusammenkommen, dann halten wir lieber den Finger nicht auf die anderen, die heute nicht da sind. Also es ist immer gut, auch uns direkt vor Gott zu erkennen. Sonst haben wir nämlich auch keine Entschuldigung, außer dass wir unsere Verfehlungen unter das Kreuz bringen. In der Welt kennt man das Sprichwort, ein jeder kehre vor seiner eigenen Türe. Ein jeder kehre vor seiner eigenen Türe. Ja, das ist am besten, wenn man da mal zuerst anfängt zu kehren. Die Bibel zeigt uns Ähnliches auch wiederum in der Bergpredigt. Der Herr Jesus sagt, bevor du den Splitter von deines Bruders Auge ziehen willst, bevor du dieses Unternehmen vorhast, dann schau zuerst mal auf dich selber. Schau mal, wo dein eigener Balken sitzt. Nimm mal zuerst mal dein Brett vom Kopf weg. Und dann kannst du vielleicht auf deinen Bruder zugehen und ihm aufzeigen, dass da auch was nicht in Ordnung war. Aber das in Liebe dann und nicht im Richtgeist. Also wir müssen immer zuerst erkennen, wo wir unsere eigenen Fehler haben. Und wir müssen das Leben vorleben, auch den anderen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Deshalb ist es für uns nicht dran, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern anderen mit Barmherzigkeit, mit der Barmherzigkeit und Liebe Gottes begegnen. Es hat auch mal jemand von den Kindern Gottes gesagt, wir sind nicht besser. Habt ihr sicher auch schon gehört. Aber wir haben einen Vorzug. Wir sind besser dran als die anderen. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Denn wir haben tatsächlich diesen Vorzug, dass wir das Evangelium hören durften. Und wohl durfte es auch jeder von uns verstehen. Wir sind nicht besser als die anderen, aber wir sind besser dran. Und wir sind nämlich da dran, an diesem Wort, an diesem lebensverändernden Wort, an dieser Quelle, woraus die Kraft Gottes hervorgeht. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft für jeden, der da glaubt. Und das verändert ja unser Denken, unser Handeln, unseren Charakter. Hoffentlich kann Gott sein Werk tun in uns, in unseren Herzen. Deswegen sind wir auch heute hier, dass Gott wiederum an uns arbeiten kann, dass er wiederum die Ehre von uns bekommt. Nicht, dass wir andere richten, sondern dass wir uns verändern lassen und dass wir dieses Evangelium und das Leben Jesu in die Welt hineintragen, dass wir ein Licht sein dürfen in dieser Welt. Also diese Worte, die habe ich mir gut gemerkt, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, wir sind nicht besser. Aber wir sind besser dran, das ist unser Vorzug, durch die Gnade Gottes. Ja, da kann man sagen, da liegt viel Wahrheitsgehalt drin. Doch in diesem Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, geht es nicht erst um die Kinder Gottes. Aber es wird uns auch darin aufgezeigt, dass Gott eine Horizontale zieht. Kein Mensch kann sich entschuldigen. Also entweder ist er durch das Evangelium zu Jesus Christus durchgedrungen oder er ist nicht durchgedrungen. Aber Gott ist unbestechlich. Paulus sagt hier in Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Gott möchte jeden Menschen zur Buße leiten. Und das betrifft hier die Ungläubigen auch in Vers 5. Nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst den Zorn und den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. welcher einem jeglichen vergelten wird nach seinen Werken. Und da gibt es zweierlei Seiten. Die einen, die zum Herrn Jesus durchgedrungen sind, von denen heißt es hier in Vers 7, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit und Ehre und Unsterblichkeit erstreben, ewiges Leben. Das sind diejenigen, zu denen das Evangelium gelangt ist. Und dann kommen aber die anderen wieder dran, die das Evangelium nicht angenommen haben, den Streitsüchtigen aber, welche der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Zorn und Grimm, Trübsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Jetzt kommen wieder die Gläubigen, Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Und dann sagt Paulus ganz klar, denn es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Da mag jemand in dieser Welt arm sein oder er mag reich sein. Er mag angesehen sein oder unangesehen sein. Er mag eine hohe Stellung oder niedrige Stellung haben in dieser Welt. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott ist unbestechlich. Welche ohne das Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne das Gesetz verloren gehen. Die eine Seite haben nicht alle Menschen das Gesetz gehört. Aber auch welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und in Vers 15 sagt er dann, dass ja diejenigen es auch beweisen, die das Gesetz nicht haben, dass das Gewissen in ihnen ist. Dass sie des Gesetzes Werk in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Also diese zwei Seiten, entweder das Evangelium zur Rettung oder die Selbstgerechtigkeit zur Verdammnis. Weder derjenige, der meint, das Gesetz zu halten, noch der Mensch, der das Gesetz nicht hatte. Der eine wird durch das Gesetz von Gott gerichtet, der andere ohne Anwendung des Gesetzes, sondern durch das, was ihm sein Gewissen bezeugt hat. Also ohne Ansehen der Person. Und ich denke, genau darin leuchtet jetzt das Evangelium auf. Und das Evangelium bekommt so große Tragkraft, wenn man sieht, der Mensch, der hat keine Entschuldigung. Ob er das Gesetz gehört hat und gemeint hat, das Gesetz zu befolgen, oder ob er nach seinem Gewissen gefolgt hat und meint, hat seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Der Mensch hat keine Entschuldigung. Und deswegen ist so wichtig, dass das Evangelium unter die Menschen kommt. Es ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Infolge von Glauben darf der Mensch durch Gottes Gnade leben. Infolge von Glauben darf ein Mensch errettet werden. Und wir haben es gestern Abend wieder gehabt, da ist einer in die Welt gekommen. Die Welt hat es ja fast nicht wahrgenommen, aber da ist einer in die Welt gekommen, der den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Der diesen angehäuften Zorn, der sich mehr und mehr anhäuft, auf sich genommen hat, für alle diejenigen, die an ihn glauben. Es ist einer in die Welt gekommen, der dein und mein Fehlbenehmen, deine und meine Schuld, deine und meine Sünde auf sich genommen hat. Der unsere Schuld und Sünde, ja, der den Zorn Gottes ans Kreuz getragen hat, oder unsere Schuld und Sünde ins Kreuz getragen hat und am Kreuz den Zorn Gottes ausgekostet hat. Das ist gewaltig. Das ist die Frohbotschaft seit der Geburt unseres Herrn Jesus. Seit seiner Kreuzigung und Auferstehung. Es gibt keine Entschuldigung für die Menschen vor Gott. Doch durch Jesus darf ein Mensch entschuldigt werden. Das ist köstlich. Durch Jesus sind wir vor Gott entschuldigt und frei. Frei, um im Glauben, in seiner Kraft und in seiner Liebe in dieser Welt zu leben. Und das nächste Mal möchten wir noch mehr davon hören. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du auch alles Fehlbenehmen in unserem Leben aufzeigst, dass du alles Fehlbenehmen auch in dieser Welt aufzeigst und dass du dich, der lebendige Gott, den Menschen geoffenbart hast und es auch heute noch tust. Ja, noch mehr als deine Werke in der Schöpfung, du, Herr, bist selber in diese Welt gekommen und du, Herr Jesus, hast uns den Vater gezeigt. Aber du weißt, Herr, wie viele Menschen auch von dir Abstand nehmen. Wie viele Menschen meinen, sie würden dich nicht brauchen, schon selber zurechtzukommen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und andere Menschen auch noch mitrichten und verurteilen in ihrem Leben und nicht erkennen, dass sie sich damit selber verdammen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass noch viele Menschen dein Evangelium hören können, gerade auch hier, durch diese Gemeinde hier, aber auch an anderen Orten bis an das Ende der Welt, damit Menschen durch das Evangelium, durch deine Kraft errettet werden dürfen. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und danke, Herr, dass wir auch unsere Herzen immer wieder neu vor dir prüfen dürfen, dass wir nicht meinen, wir sehen was Besseres oder wir können uns über andere erheben und hinwegsetzen. Hilf uns, dass wir die Menschen sehen, Herr, wie du sie siehst. Und du, Herr Jesus, bist den Menschen mit herzlichem Erbarmen begegnet. Mit deiner Liebe, mit deiner Güte hast du uns den Vater geoffenbart. Herr, wir danken dir, dass heute noch Zugang zu dir möglich ist. Hilf du, Herr, dass wir dich leben, auch vor den Menschen. Und gib uns Freude, Herr, wo wir Möglichkeiten finden und sehen, Herr, dass wir von dir erzählen können, dass wir etwas von dir weitergeben dürfen. Herr, das, was du uns erkennen lassen hast in deinem Wort, und mach uns jeden Tag aufs Neue bereit und brennend auch, Herr, dir zu dienen und für dich zu leben. Ich möchte dir danken, Herr, auch für diese Feiertage. Gib du, Herr, auch jedem Einzelnen von uns, Herr, die nötige Ruhe und Erholung. Und auch die innere Freude, den Weg in dieser Welt mit dir zu gehen. Und dass wir eines Tages in Herrlichkeit mit dir sein dürfen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du alles von uns vollbracht hast. Amen.